Ich würde die Folge gerne mit einem Aufruf starten, wenn es für dich okay ist. Du weißt wahrscheinlich, um was es geht, ne?
Nee.
Na, es geht ja um RTL Plus und es geht um die Sendung, du wirst sie kennen, Detlef muss reisen.
Ja.
Hast du die in den letzten 2 Wochen mal zufällig gesucht in der Suchfunktion von RTL Plus?
Nein, warum ist sie verschwunden?
Ja, tatsächlich. Und das ist, also, das ist, ich weiß auch nicht, was da konkret passiert ist. Und jetzt mein Aufruf deswegen.
Bitte melde dich.
Genau, bitte melde dich. Melde dich bei julialeischig@sat1.de erstmal und dann auch nochmal gerne bei Fernsehen für alle. Was ist da passiert? Detlef muss reisen, ist weg, es ist vom Erdboden verschluckt, ohne Ankündigung, ohne nichts. Ich meine, Daniel, er hört ja zu. Daniel von Detlef muss reisen. Wenn du etwas weißt, melde dich bei uns und sag mir, was los ist. Ich vermisse dich. Detlef muss reisen. Und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle mit vielen Inhalten, wie immer natürlich. Wir haben wieder viel Trash, wir haben super viele News und deswegen legen wir gleich los. Und ich sage Hallo zu dem heutigen Co-Host. Eigentlich ist es ja kein Gast, sondern ein Co-Host. Hier ist Nathalie.
Hallo.
Ja, bist du zufrieden mit der neuen Bezeichnung Co-Host?
Ja, ich fühle mich gewertschätzt, endlich, nach über 200 Folgen.
Als Gast. Das bedeutet auch budgetär einiges. Also du verdienst jetzt deutlich mehr durch diese neue Bezeichnung. Du bist in so einen neuen Status gerutscht. Aber ja, damit kommt aber auch mehr Verantwortung natürlich mit einher. Du musst jetzt das erste Thema anmoderieren, anhosten.
Okay. Was ist denn das erste Thema?
Was denkst du, was willst du denn, dass das erste Thema ist?
Ja, also ich vermute, wir gehen jetzt einfach mal in Are You the One? Reality Stars. Reality, wie man gerne sagt.
Oder Aito Rizzle. Also, genau. Das geht auch. Ja, so heißt es hier zumindest in meinen Notizen. Und ja, wenn wir jetzt dann dran denken, dass dann bald das Sommerhaus und so weiter alles losgeht, dann stelle ich mir schon die Frage, wird Are You the One? Reality Stars in Love bei mir persönlich drunter leiden? So war es zumindest im letzten Jahr, da war es ja auch zu einer ähnlichen Zeit, dass dann so 2, 3 Folgen Aito lief und dann hat das Sommerhaus begonnen und dann bin ich relativ schnell bei der Reality Star Staffel ausgestiegen, weil es mich auch ein bisschen genervt hat. Wie sieht es bei dir aus in dieser Staffel? Siehst du diese Gefahr auch?
Im Moment leider ja, weil es kommt echt so viel auf uns zu und ich habe irgendwie auf alles, was jetzt kommt, viel mehr Bock und bin bis jetzt noch nicht... Ja, ich bin da irgendwie noch nicht so drin in dieser Staffel. Es ist alles auch noch ein bisschen übersättigt von Ex on the Beach vielleicht, könnte daran liegen. Und ja, es ist mir alles ein bisschen zu krass auf rummachen, Party, rummachen, so.
Dieser Taktikfaktor, vor allem am Anfang, ist der ja auch noch wirklich verschwindend gering, weil es ja noch nicht mal im Entferntesten darum geht, diese Matches schon zu entschlüsseln oder so. Also da ist man noch ganz weit weg davon, dass es irgendwie nah wäre oder erreichbar wäre, obwohl die jetzt dann in der ersten Matchbox 3 Matches holen. Aber das hatte man in den vergangenen Staffeln ja auch immer schon mit 3, 4 Lichtern schon in der ersten Matching Night, was dann aber trotzdem dafür gesorgt hat, dass die nächsten Wochen dann nicht so erfolgreich wurden. Also der Faktor geht am Anfang halt verloren. Und dann kommt noch das dazu, dass die Leute halt auch nicht raus wollen, ne? Also dass sie dann aktiv auch noch verhindern, Matches zu bekommen. Hat man jetzt auch schon erste Andeutungen gesehen, jetzt in Folge 4. Für mich immer so ein bisschen schwerläufig am Anfang bei Are You the One. Und deswegen kann ich mir vorstellen, wenn die jetzt nicht schnell in interessante Gefilde da irgendwie eintauchen mit Are You the One, dass dann das Sommerhaus, das Ganze und auch die Verräter und auch Love Island, dass das relativ schnell so wegdrängen könnte.
Es kann natürlich auch sein, dass es da auch wieder so ein Riesending gibt, wie damals bei der Melina-Staffel, dass man dann eben sagen muss, wir müssen mal wieder darüber reden. Aber im Moment hänge ich mich immer so ein bisschen an so einzelne Figuren so dran, die ich wenigstens sympathisch finde und wo ich auch froh drin, dass sie da drin sind. Aber so richtig so storymäßig gibt's da jetzt noch nicht so richtig was. Ich habe halt immer das Gefühl, dass die gerade bei I, The One immer gleich am Anfang versuchen, alles rauszuhauen, weil sie eben nicht wissen, wann jemand in die Matchbox muss und vielleicht gehen muss. Und dann ist es immer so, ah, der könnte es sein, aber der auch. Und dann müssen wir sofort am ersten Tag, sind irgendwie alle im Pool und lecken rum. Und es ist ganz, ich weiß nicht, irgendwie hat mich das direkt ein bisschen erschlagen am Anfang.
Ich würde jetzt mal raten, welche Leute dich interessieren. Also, weil ich glaube nicht, dass du jetzt so ein, also klar, du warst damals, glaube ich, Paco-Fan, ne? Oder? Du warst schon?
Ach ja, oder? Das ist ja eine Tragödie in meinem Leben, was da passiert ist.
Damals, als du deine Paco-Ära hattest,
oder? Ja, das ist ja einfach traurig. Wie konnte es so enden, frage ich mich. Ich bin ja auch, ich liebe ja Love Island, habe ich noch nicht oft erwähnt in diesem Podcast. Und damals habe ich ja Paco so richtig geliebt, als er reinkam, weil ich so dachte, oh mein Gott, der ist wenigstens irgendwie ein bisschen witzig, weil damals in der Staffel, da waren auch nicht so die krassen Bringer drin. Und er war auch irgendwie erträglich und er war auch lustig mit Melina, hieß sie, glaube. Und dann haben die ja sogar gewonnen, weil die irgendwie die einzigen waren, die man sich geben konnte. Und dann bin ich dem auch noch zu lange auf Instagram gefolgt, muss man sagen. Und das habe ich dann irgendwann schon nicht mehr ausgehalten, weil es wirklich ganz merkwürdig war, was da los war. Also ich weiß nicht, ob du da mal zugange warst damals auf seinem Profil oder in letzter Zeit.
Nee, was? Aber man hat ja immer viel gehört, was auf seinem Profil so abgeht. Also vor allem, was so Frauengeschichten angeht.
Ja, genau. Also das kam ja dann irgendwann auch dazu mit Jelis und Melissa. Aber allein auch vorher, nee, das ist ganz, ganz unangenehm. Also der postet dann auch ganz oft immer so, ja, so nachdenkliche Sprüche und auch so auf Frauen bezogen. Irgendwann kommt die eine und die heirate ich. Das ist alles ganz, ganz komisch und übertrieben und passt halt überhaupt nicht so wirklich mit dem zusammen, was man dann über ihn so hört und was man eben auch von den ganzen Frauen so hört, die mit ihm zusammen waren. Und auch, ja, das, was man jetzt auch so langsam bei I, The One zu sehen bekommt.
Ich glaube, ansonsten bist du noch, also du bist jetzt kein Paco-Fan, aber ich glaube, irgendwo hast du doch was übrig für Kim Virginia, oder nicht?
Ja.
Schon, ne? Habe ich gewusst.
Ja, aber also ich finde die mega witzig, eigentlich. Und ich finde, die müsste eigentlich ein bisschen von ihrer Rolle, in die sie sich selber so reindrängt, nämlich dieses auf Krampf versuchen, irgendwie so einen komischen Beef mit Christina Shakira zu haben, der ja eigentlich gar nicht da ist. Aber sie will das immer so ein bisschen haben und ja, so diejenige sein, die ja, die sagt, wie es ist und die es auch nicht stört, wenn sie irgendwie schlecht ankommt. Aber ich glaube, eigentlich ist sie ja gar nicht so. Man merkt ja auch, dass sie sich eigentlich gut verstehen und dann gibt's immer wieder Momente, wo sie so versucht, irgendwie so einen Streit aufkommen zu lassen. Aber so alles andere, ich find's mega witzig, wie sie aussieht, also was sie so für Outfits trägt, das finde ich so lustig, weil die immer aussieht, als würde sie gerade irgendwie aus dem Friedrichstadtpalast kommen und da gerade eine Aufführung gehabt haben oder so, dass jeder ständig irgendwie Glitzer im Gesicht hat und so crazy Ohrringe, die irgendwie so wuschelig sind oder irgend so eine komische Blume, die ich zur Jugendweihe mit 14 immer hatte. Das ist irgendwie so ganz, irgendwie passt da nichts zusammen, weil es irgendwie schon ein bisschen so 2000er Oldschool ist, aber dann auf der anderen Seite auch super übertrieben. Und ja, ich finde die halt witzig, aber ich denke mir so, sie muss eigentlich gar nicht extra versuchen, so spannend oder so übertrieben rüberzukommen, weil sie ist eigentlich an sich schon natürlich lustig.
Ja, ich sehe es komplett genauso. Ich finde, man merkt es ja auch, dass sie eigentlich konfliktscheu fast schon ist. Ja. Bei der Mike-Situation, ne? Weil sie ist so mit Mike so ein bisschen am Anwandeln und dann versucht sie so immer halt zu vermeiden, dass Mike sie jetzt mit anderen Männern sieht, was ja eben dafür spricht, dass sie da keinen Bock drauf hat, dass sie jetzt da so deswegen, weil sie da mit mehreren Männern was hat, so im Mittelpunkt steht, sondern sie würde halt einfach gerne da einfach nur Spaß haben und ich glaube, das würde ihr auch viel besser stehen, dass sie da einfach mal umschaltet von dieser, ich muss alle provozieren und eben diese vor allem Shakira-Nummer von wegen, Sendezeit und so. Ja, ey, man kann auch Spiegel sagen, ne? Also das ist genau dasselbe. Also klar, es ist natürlich irgendwo ein Symptom dieses Genres, dass man das mittlerweile irgendwie tun muss, aber gerade sie, weil sie hat ja wirklich auch viel auf dem Kasten. Sie ist einer der wenigen, die sich auch vor allem wehren können gegen Sofia Tomalla. So, das finde ich auch mal ganz gut, dass sie so manchmal so, ne, die kann einfach so mal so einen Spruch so weggrinsen oder so. Das können andere halt nicht. Und da wünsche ich mir, dass das vielleicht noch ein bisschen mehr rauskommt. Bisher hat man es in keinem Format so richtig gesehen. Hier hat man es so ein bisschen in Ansätzen drin, dass sie das kann. Aber mal schauen. Wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Ja, und ansonsten glaube ich schon, dass du ein bisschen auch invested bist bei Marvin und Shakira. Das ist ja schon auch ganz witzig, dieses Couple irgendwie, weil es irgendwie gleichzeitig so egal ist und dann aber trotzdem wehren sie sich die ganze Zeit.
Ich weiß es nicht. Jedes Mal, wenn ich die sehe, kriege ich irgendwie so Flashbacks zu dieser, kennst du noch, ich glaube, das kam damals entweder auf Viva oder auf MTV, nee, ich glaube Viva, dieses Abschlussklasse 09. Kennst du das?
Was ich auch kenn so Namen, aber
bisschen
ich hab's nicht
so
gesehen.
Ich glaube, das war so gescriptete Reality, aber natürlich, ich habe das mit meiner Schwester damals geguckt und ich dachte natürlich, das ist alles echt so. Also man könnte die 1:1 so, wie Marvin da auch rumläuft, könnte man die genauso in diese Sendung da zurückpacken. Und es würde halt nicht auffallen, weil die sich genauso benehmen und genauso aussehen und irgendwie ist es alles so ein bisschen so schulklassenmäßig.
Ja. Also ich habe es ja letzte Woche auch schon gesagt, für mich, Shakira passt jetzt irgendwie so gar nicht zu ihrem Auftritt bei Bachelor in Paradise, weil das ja eine relativ ernste Geschichte war die ganze Zeit, ne? Und es war sehr schwer so auch die ganze Zeit und es ging um die ganz großen Themen und hier ist es irgendwie so hihihi und irgendwie der Marvin, haha, der Marvin. Und irgendwie weiß sie selbst, glaube ich, und er weiß auch, dass es irgendwie gerade so rüberkommt und trotzdem machen sie es und irgendwie ist es lustig zuzuschauen. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass da eben beide so invested da sind, dass es dann groß eine Tragödie irgendwann sein wird, wenn sie sich dann andere Leute da drin suchen, aber für den Moment finde ich es absolut noch erträglich, ja. Ja, Steffen ist noch, finde ich, jemand, den man immer auf dem Zettel haben muss, wenn man jetzt aus Nathalie Sicht spricht, oder nicht?
Nee? Wer ist das nochmal?
Okay, die Frage beantwortet. Nee, Steffen ist der Lustige, der vor allem jetzt in Folge 4 dadurch in Erscheinung getreten ist, dass er Paulina mit so einem Bodycheck da ins Wasser gewämst hat.
Ah ja, ich erinnere mich. Ja. Also ich war ja auch in dieser Folge komplett verwirrt, weil ich mir sicher war, dass eine Person einfach random irgendwann mitten am Tag ins Haus gelassen wurde und nicht angekündigt wurde, wer das ist.
Das war Peter.
Ja. Der war auf einmal da und hatte dann auch diese Story mit Sabrina, glaube ich, ne? Mhm. Und die haben sich da voll angenähert und dann auch geküsst. Ich dachte so, hä? Ich habe doch alle Folgen geguckt, wo kommt der her? Und wo war der vorher? Wo war der denn in welcher Sendung?
In Folge 3 war ja Matching Night und ich habe auch, weil ich schreibe mir dann immer die Matches mit oder die Menschen, die sich da zusammensetzen dann. Und ich habe auch, weil als letztes kam dann ja Alicia raus, ne? Alicia durfte als letztes wählen. Mhm. Und dann habe ich auch akustisch nicht verstanden, wer jetzt der Mann ist. Also ich habe es weder zuordnen können, so beim Sehen, als auch, ich habe es akustisch auch nicht verstanden. Und dann habe ich aber, also akustisch war das für mich nicht Peter. Deswegen habe ich irgendwas mit D, weil ich dachte erst Dennis oder so. Ich habe dann Alicia und Dennis, jetzt steht bei mir hier nämlich auch drin, aber es gibt gar keinen Dennis in dem Format. Aber also so wenig kannte ich Peter, obwohl ich letzte Woche noch drüber gesprochen habe hier mit Jana, die ihn ja nochmal extra hervorgehoben hat. Danilo kennst du ja auch noch bestens. Also das war ja unsere erste Love Island Staffel, glaube ich, die wir damals besprochen haben, oder? Haben wir die gar nicht besprochen? Oder?
Doch, die haben wir besprochen.
Ja, aber ich weiß gar nicht, war das noch im Podcast-Game oder haben wir die irgendwie privat besprochen? Oder haben wir das nur auf Twitter besprochen? Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht schon zu früh war. Ich glaube, die erste war nämlich das die Henrik-Staffel, die wir im Podcast gehabt haben. Und das war ja davor.
Ja. Was? Danilo, war der nicht in derselben Staffel? Nee, warte mal.
Nee, oh Gott, das war das Jahr
davor. Ich kann es nicht mehr einordnen. Das ist zu viel.
Aber ja, Danilo, kanntest du noch, hast dich wahrscheinlich auch ein bisschen drauf gefreut, nach so langer Zeit ihn zu sehen. Und was ist jetzt dein Urteil, dein Zwischenurteil zu ihm?
Ach ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, ich habe irgendwie gar keine Meinung so über den. So, du hast ja letzte Woche auch schon gesagt, dass der irgendwie wie so ein mittelalter Mann so rüberkommt, so wie 40 irgendwie. Und als wäre er irgendwie schon dreimal geschieden. Es ist irgendwie alles, ich weiß nicht, ich finde den auch irgendwie langweilig, ich finde den nicht lustig. Ich kaufe dem auch nicht ab, dass er irgendwen da so toll findet, wie er so tut. Also weder die Jenny noch Daria, glaube auch nicht, dass das so, ich glaube irgendwie, der dachte sich, ja, ich muss jetzt hier nach meinem letzten Auftritt, wo ich ja auch nicht als Liebling rausgegangen bin, dadurch, dass er das mit Melissa so verkackt hat, die ja alle geliebt haben. Ich glaube, da dachte sich dann so, ja, jetzt muss ich hier den Gentleman, der unbedingt, ich will die eine, ich brauche die eine und mit der bleibe ich dann für immer zusammen und die ist dann meine Housewifey irgendwie und bleibt dann zu Hause. Ich glaube, ja. Das ist so sein Ding, was er da vorspielen will.
Der älteste 27-Jährige der Welt, das ist immer noch die Rolle, die er so spielt. Es gab ja hast du diese Insta-Story in dieser Woche gesehen von ihm, wo er irgendwie so meint, boah, Leute, ich komme da nicht mehr mit, sorry, aber Red Flag, was heißt Red Flag, was ist das? Ich höre immer nur diese zwei Wörter, Red Flag, was heißt ein Red Flag? Ich höre das immer wieder, ich weiß nicht, was das bedeutet und so. Ich kenne nur irgendwie wahre Liebe und bei mir ist alles irgendwie, das ist meine Danube-Impression übrigens.
Oh Gott.
Ja, und keine Ahnung, also es war alles wieder so, der wirkt dann nochmal 20 Jahre älter als schon ja. In der Show so auf einmal, weil er dann irgendwie so ganz altbacken und irgendwie so altweise da irgendwie so über daher redet und da ist halt immer nichts dahinter und so. Das ist irgendwie alles so, ich weiß auch nicht, warum er denkt, dass das jetzt irgendwie so geil ist. Also er will halt da irgendwie so herausstechen und er sieht sich vielleicht auch in seiner Reality-Star-Position noch so in einer, ich glaube schon, dass er sich ein bisschen besser fühlt so, ne? Also Love Island ist ja schon jetzt im Vergleich zu einem Ex on the Beach oder so, steht er schon nochmal in der Rangfolge schon auch ein bisschen weiter oben. Und dann aber auch dieser, weiß nicht, dieses Gefühl, ich war vor dem großen Trash-TV-Hype in der Corona-Zeit schon berühmt. Ne? Also dieses, also nicht diese RTL-Plus-Berühmtheit, sondern so eine RTL-2-lineares Fernsehen, das gab es bei mir damals noch nach dem Motto, obwohl es halt da irgendwie 2019 war oder so. Ja. Aber ich glaube, irgendwie sowas spielt da mit bei dem.
Ja, also meinetwegen kann der gerne raus. Ich kann gerne die Matchbox und dann mit seiner zukünftigen das Haus verlassen.
Ja, Kult-Couple jetzt in Folge 4 hat sich ja schon zusammengefunden. Also die Fans lieben sie. Letzte Woche großes Gekicher hier zwischen Jule und Janske, die, glaube ich, schon über Umwege die Folgen 3 und 4 damals gesehen haben, obwohl das noch gar nicht ging. Wie auch immer das funktioniert hat, will ich an der Stelle auch nicht sagen. Aber die beiden haben sich zu Tode gekichert, weil sie so große Fans sind von Fabio und Daria. Ja. Wie die beiden da das Haus erkunden. Wie die da feststellen, was sie für Gemeinsamkeiten haben. Wie sie feststellen, dass beide Bademäntel lieben. Also das gibt's ja gar nicht. Also so viele Gemeinsamkeiten auf einmal. Dann ist der Fabio auch noch so lustig. Und dann ist die Daria von GNTM, da war die immer so zickig. Und dann jetzt die beiden, das ist doch so kultig. Gehst du da auch mit? Bist du auch im Kicherchor?
Also ich habe auf jeden Fall viel gelacht über Fabio, aber ich glaube jetzt nicht, dass da wirklich, also es wäre cool, wenn da wirklich was zwischen denen entstehen könnte, aber ich glaube, es ist dann wirklich nur so ein, ja, dass die sich einfach gut verstehen, mehr wird da glaube ich nicht draus. Ich glaube, Fabio ist einfach so ein Typ, mit dem sich einfach so gut wie jeder einfach versteht, also wo, keine Ahnung, wenn man da so reinkommt in so eine neue Gruppe, dann ist der, glaube ich, auf jeden Fall einer, der irgendwie ja einem erstmal so ein gutes Gefühl gibt und erstmal mit einem über irgendwas quatscht, damit man sich nicht so verloren so vorkommt. Aber ja, ich weiß nicht, ich würde da jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber ich finde ihn auch mega witzig.
Ja, er ist halt wie ein Bruder für mich auch. Also deswegen, da ging ja jetzt romantisch nichts, aber er ist halt wie ein Bruder für uns alle, glaube ich, ne? Und so wird es auch enden, glaube ich. Also ich glaube auch nicht, dass er da jemanden finden wird. Es ist so ein bisschen ein Problem, was viele kennen, was ich auch kenne. Ne, man ist dann immer der. Es wird immer privater hier, jede Woche.
Ja, ich habe schon Angst, ja. Was nächste Woche
Nein,
kommt.
Nein, aber es ist halt diese Friendzone-Falle, ne, in die er da tappt. Er will der Lustige sein, er will unterhalten. Es ist halt für diesen Zweck dieses Formats nicht geil, wenn du derjenige bist, was er sich ja vorhin auf die Fahne schreibt. Ich bin der neben keiner Frau schläft. Ja, das ist halt. Ich find's auch cool. Also damit könnte er mit mir schön ein paar Stunden Gespräch füllen. Aber das ist halt nicht der Sinn des Formats letztendlich. Und das ist halt, glaube ich, auch für so eine Daria. Klar, sagt die dann einmal kurz, hier, ich gehe mit dir durchs Haus und das ist alles ganz lustig. Aber ich weiß nicht, ob ihn das letztendlich zu seinem Perfect Match bringt und dann auch darüber hinaus, ob das halt dafür sorgt, dass er da auch jemanden findet.
Ja, aber an sich, wenn ich jetzt so überlege, wer da noch so drin ist, ich wüsste jetzt auch niemanden, der jetzt so mit ihm zusammenpassen würde, oder? Also,
ja, also ich kann mir im Entfernten vorstellen, vor allem weil sie jetzt auch noch völlig außen vor ist, dass eine Alicia. Also genau, dass eine Alicia, ja. Weil sie mit Yasin halt zusammen war, was jetzt nicht so weit weg ist von Fabio.
Ja, so also, vom Humor und so passt, also kann ich mir auch gut vorstellen, aber vielleicht ist das dann wieder zu,
weiß ich nicht. Ja, er ist zu kindisch, glaube ich, auch dafür, glaube ich. Also sie ist da zu erwachsen, glaube ich, dann auch.
Glaube ich auch.
Ja. Also klar, es ist Yasin auch kindisch, aber it's a different kind of. Also, keine Ahnung, das passt dann für mich auch nicht zu 100%. Für mich würde noch Shakira und er passen so. Das ist noch irgendwie, kann ich mir irgendwo vorstellen, dass sie so diese Marvin-Artigkeit an ihm schätzt, aber gleichzeitig dann auch, weiß ich nicht, dieses Stärkere und Männlichere von Fabio auch schätzt. Also diese Kombination kann ich mir auch noch ganz ordentlich vorstellen. Schwierige Nummer. Also vielleicht auch, würde Dieter Bohlen sagen, schwierige Nummer. Vielleicht auch eine Paulina, dass er so derjenige ist, der sie so zufriedenstellt, weil er eben nicht in andere Richtungen tendiert, ne? Also weil er eben nicht diese Paco-artige Sprunghaftigkeit hat. Ich weiß es nicht. Wir müssen das in die Hände der PsychologInnen legen, die bei Are You The One die Matches da zusammenstellen, ob wir vielleicht recht haben und eine von den Personen tatsächlich mit Fabio da ein Match ist. Ja, wir wissen ja auch noch, dass hier unser Boy von Make Love Fake Love noch dazukommt hier. Ja. Also
auch schlimm für mich.
Auch in deiner Gunst deutlich abgestiegen, glaube ich.
Oder? Ja, irgendwie schon. Vor allem, das ist ja auch, also ich weiß nicht, ob das so die allgemeine weibliche Meinung ist, aber ich bin eine Frau und das ist meine Meinung und ich finde ihn halt leider mega heiß. Das ist das Problem. Okay. Das ist das Schlimme daran. Und dann, ja, dann muss man immer ein bisschen gucken, dass man da nicht alles durch so eine bestimmte Brille sieht, was die Leute machen, die man attraktiv findet. Aber ja, vielleicht ist er ja diesmal komplett anders als damals bei Make Love, Fake Love.
Wie heißt er denn nochmal? Sag nochmal den Namen.
Max.
Max, genau. Max kommt ja noch rein. Genau, das wissen wir ja auch schon. Wir müssen ganz kurz noch hervorheben, dass es bisher zwei neue Spiele gab. Das haben wir ja in den letzten Staffeln auch immer bemängelt, dass dann irgendwie es wirklich analog zur normalen Staffel einfach direkt mit denselben Spielen weiterging. Ja. Ist natürlich also auch geil, dass man das Meer hat, ne? Also du kannst ins Meer gehen. Jetzt auch dieses Spiel Aufblaspaar, ne? Das müssen wir eh nochmal kurz hervorheben, was es da für schöne Bilder gab. Und auch die Kniescheibe von Fabio hat drunter gelitten unter dem Spiel.
Alter, das war nicht so lustig. Das war so geil, wie der so sagt, ja, ich weiß auch nicht, was passiert ist, meine Kniescheibe ist rausgesprungen. Ich dachte mir so, ja, vielleicht irgendwie, weil die da im Sand sind und halt irgendwie schnell rennen mussten. Und dann blenden die das ein, dass er einfach, warum auch immer, weil er Bock drauf hatte und sich gefreut hat, ein Rad geschlagen hat. Einfach so random, so und ohne Grund, also yay, und dann einfach dieses Rad dann voll weggeknickt. Das war so typisch irgendwie.
Und dann gab es eben auch noch den Zwischenfall mit Steffen und mit Paulina, als er sie da wirklich von diesem Gummiboot runterwämst mit seinem Körper und einfach sie so komplett ins Wasser knallt. So.
Aber wie der sich auch auf die draufgeworfen hat, dachte ich mir so, wie kann man denn in seinem Ehrgeiz, das kann ich gar nicht nachvollziehen, wie Leute so ehrgeizig sein können, dass sie plötzlich vergessen, dass sie was wiegen und es natürlich wehtut, wenn sie sich auf jeden draufwerfen. So.
Du fragst mal, wie Bauer Patrick das Sommerhaus gewonnen hat. Ja. Man tut alles, um dieses Spiel zu gewinnen anscheinend. Aber für mich war eben auch Steffen so, das war so eine Überraschung, dass er es war, der dann hier so komplett einfach sich so runterboxt.
Wie Paulina dann auch gleich so meinte, also der ist auf keinen Fall mehr im Match. Wie kann man einen so vergessen und da so mit einem umgehen? Denke ich mir so, Paulina, das spielt überhaupt keine Rolle bei dieser Matchmaking-Session, die angeblichen Experten da haben, ob da jemand sich auf dich draufwirft oder nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass sie das beachten.
Würden sie in einem Spiel sich auf ihren Partner draufwerfen? Das wird mittlerweile auch abgefragt, deswegen völlig richtig, dass Paulina das nochmal hier angemerkt hat, ja. Gut, dann würde ich sagen, Folgen 3 und 4 sind hiermit besprochen. Ihr habt natürlich schon die nächsten Folgen vielleicht schon gesehen, wir gehen weiter mit Are You the One? Mal schauen, wie lange noch. Sie müssen was dafür tun, damit wir dranbleiben, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und jetzt gehen wir in eine Sendung, die ihr vermutlich noch nicht gesehen habt, denn sie läuft erst seit Donnerstag. Seit für uns morgen, für euch gestern hoffentlich, wenn die Folge rechtzeitig kommt. Und wir haben aber den Trailer gesehen und dann haben wir gesagt, wir würden gerne über die Sendung sprechen. Damit wir es aber tun können, müssen wir bei ProSieben mal nachfragen, ob die uns vielleicht schon die Folgen vorab schicken können. Haben sie gemacht. Danke an ProSieben.
Danke.
Wir haben die Folgen, die ersten zwei Folgen vorab sehen können. Das hält uns jetzt aber natürlich nicht davon ab, unsere ehrliche Meinung zu sagen zu Party Workers.
Also, wenn du schon so anfängst.
Ja, also. Warum war das interessant für uns? Warum habe ich auch direkt gesagt, Natalie, wir müssen das gucken? Wahrscheinlich, weil es Join ist. Ne? Und wir haben gute Erinnerungen an Join, denn wir...
Ja, wir haben eine gute Erinnerung an Join. Da müssen wir jetzt auch mal ehrlich sein.
Ja, ja.
Oder?
Ja, doch. Also wenn man jetzt mal sagt, dass hier unsere Pornofrauen, wenn dass die im linearen Fernsehen gelaufen sind hauptsächlich, dann ja, war ja, kein Join-Format, war genau, ein Sat.1-Format. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit Mom relativ einsam bei Join als unser großes Favoritenformat. Das aber auch wirklich extrem. Das haben wir abgefeiert, wochenlang. Und immer noch die Empfehlung, schaut Join, die ersten zwei und einzigen beiden Staffeln bisher leider. So, und jetzt haben wir dann diesen Trailer gesehen. Und mir hat der verehrte, von uns allen verehrte, Black Ranger auch geschrieben. Der hat mir den Trailer geschickt. Ja, das habe ich dir doch auch geschickt, oder? Oder habe ich, oder? Wusstest du doch, ja, dass ich glaube, die Empfehlung... Ursprünglich
du hast den Namen, glaube ich,
Black
nicht
Ranger
dabei gehabt.
Ach so, okay. Ne, es kam von Black Ranger, jetzt weißt du es. Black Ranger hat uns diesen Trailer geschickt und hat gemeint, boah, er hat es auch noch nicht gesehen, ne? Aber er war so überzeugt von dem Trailer und vor allem natürlich davon, dass die 10-Platzierte von DSDS, Rose, da mitgemacht hat.
Ach so.
Ja.
Ah.
Aus mehreren Hintergründen perfekt für Black Ranger. Der Name Rose alleine schon passt für mich irgendwie zu Black Ranger. Und dann auch noch die Tatsache, DSDS-Hintergrund. Perfekt. Also klar war er da am Start, hat uns das empfohlen. Und ich habe auch gleich gesehen, okay, das könnte so. Ich habe es ja schon davor mal. Wir haben es ja hier vor einigen Wochen schon mal angekündigt, Party Workers. Mallorca mag ich gerne als Schauplatz für Reality-Fernsehen. Deswegen, why not? Und dieser Trailer sah wirklich, der sah trashig aus. Der sah aber auch irgendwo spaßig aus. Mhm. Irgendwie hatte der was. So. Und dann gehen wir da jetzt rein und bekommen was zu sehen. Also zwei Folgen. Und es geht eigentlich darum, ich muss eigentlich sagen, weil das würde anhand unserer Beschreibung von den ersten zwei Folgen vermutlich nicht rauskommen, dass das das eigentliche Konzept ist.
Ja.
Also es geht eigentlich darum, dass da Menschen in ein Haus ziehen auf Mallorca und dann durch Jobs auf Partys sich Luxus erspielen in diesem Haus. So, glaube ich, kann man es zusammenfassen. Also ich glaube, wenn sie dann gewisse Challenges auf diesen Jobs nicht schaffen oder da irgendwie nicht gut ankommen bei den KundInnen oder so, dann wird denen irgendwas weggenommen im Haus. So habe ich das zumindest verstanden. Und davon ist in den ersten zwei Folgen noch überhaupt nichts zu sehen. Also das ist überhaupt noch nicht Thema. So. Überhaupt nicht. Also es geht einfach nur darum, dass ein relativ junger Cast von irgendwelchen Datenbanken, mal wieder Casting-Datenbanken, die geleert werden mussten anscheinend, die ziehen jetzt hier in ein Haus und lernen sich kennen und saufen sich komplett zu. So, und das sind die ersten zwei Folgen. Eine Folge dauert 30 Minuten und that's it. Mehr passiert wirklich noch nicht in diesen ersten zwei Folgen.
Ja, also ich war total verwirrt, weil ich habe mir gar nichts davor durchgelesen oder irgendwie angeguckt. Also ich kannte auch den Trailer nicht. Ich habe einfach nur den Titel gesehen und dachte dann alleine vom Titel Party Workers Mallorca, dass man Leute begleitet, die sowieso auf Mallorca irgendwo im Unterhaltungsgeschäft arbeiten. Und jetzt werden die da zusammen in eine Villa gesteckt und man sieht halt, wie die da zusammen leben. Ich wusste nicht, dass sie da einfach in dieser Villa sind und dann immer random irgendwie drei Leute immer so einen Job zugelost bekommen. Das verstehe ich irgendwie nicht. Warum?
Naja, sie sind ja Partyfans anscheinend. Und
ja,
sie verbringen eh schon sehr viel Zeit auf Mallorca
und
wollen
das
da jetzt irgendwie sesshaft werden oder so. Keine Ahnung.
Und irgendwie, sie sind da wohl, also man, wobei der eine, der hat ja auch gesagt, der ist irgendwie 24 oder 23 und der meinte dann so, ja, ich war noch nie hier und ich war noch nie im Urlaub.
Ja, stimmt.
Und dann dachte ich mir so, okay, ich dachte irgendwie, dass das jetzt, ne, dass die halt irgendwie mehr mit diesem Business schon zu tun haben oder dass die wenigstens sagen, ja, ich überlege oder ich will wissen, ob das vielleicht zu mir passen würde, ob ich vielleicht auch irgendwie so eine Bar mal haben könnte oder irgendwie sowas. Aber dieses Konzept, dass die dann einfach jeden Tag irgendwo hingehen und einen völligen random Job machen, um dann keine Bestrafung zu bekommen. Also sie müssen das gut machen, um dann irgendwas behalten zu dürfen, denke ich mal. Was aber irgendwie auch nicht so krass zündet, meiner Meinung nach, weil es ist halt nicht irgendwie das Dschungelcamp, wo man jetzt sagen könnte, oh, die haben schon super schwierige Bedingungen, unter denen sie da leben müssen, sondern die sind halt in einer ganz gut, also ja, in einer okayen Finca, könnte man sagen. Das Budget ist jetzt nicht übermäßig riesig für die Sendung. Und man denkt dann schon so, ja, aber was wollen sie denn nehmen? Also ich verstehe das nicht so richtig. Werden dann die Koffer weggenommen oder was soll da die große Bestrafung sein? Wahrscheinlich, dass sie nicht trinken dürfen, aber das macht auch keinen Sinn, weil dann haben die keinen Content für die Sendung, weil das ist ja also, alles, was da passiert.
Genau, genau, weil es besteht wirklich, und das ist wirklich, das muss man hier auch mal nochmal ganz kritisch anmerken jetzt an der Sendung, also wir haben ja häufig jetzt mal immer wieder mit Alkohol zu tun und Alkoholmissbrauch und im Trash-TV, da könnte man wissenschaftliche Arbeiten drüber schreiben, was unsere Hörerin Larissa übrigens getan hat, ja. Hier ist es wirklich der Gipfel des, also der Gipfel der zur Schaustellung von Besäufnissen nach dem Sommerhaus so gefühlt, weil das ist hier einfach nur, es wird überhaupt nicht über Risiken in irgendeiner Weise gesprochen, es wird einfach nur gesagt, Alkohol ist mega geil. Und es werden Witze drüber gemacht von der Off-Stimme. Es wird in rauen Mengen zur Verfügung gestellt.
Dieser Tisch, den die da hingestellt haben.
Es gibt so einen kleinen Tisch und das ist wirklich, du denkst, man hätte drei Hotellobbys irgendwie ausgeräumt und die hätte dann alles auf diesen Tisch gepackt. Unfassbar, was da an Mixmöglichkeiten da stand. Und wirklich, und das wird auch so angetextet. Es wird überhaupt nicht hinterfragt in irgendeiner Weise. Es geht darum, so, und hier werden alle Sorgen vergessen, jetzt kommt der Alkohol rein und jetzt geht's hier ab. Und man denkt sich so, Junge, was ist denn jetzt los? Und die werden auch ständig mit so Sachen gezeigt. Hier, Angelika sagt an einer Stelle, so, und ich gehe mir jetzt einen reinsaufen und das ist alles so völlig normal. Und man denkt sich so, mein Gott, also das ist, also was habt ihr euch denn dabei gedacht jetzt? Was ist denn überhaupt, also was, also klar, wenn das so aufgebaut wird von wegen, die brauchen den Alkohol, umso trauriger für die Leute, aber dann wird es irgendwann Sinn ergeben, wenn man das dann irgendwann den wegnimmt, aber letztendlich geht es hier um Party machen und es wird auch auf diesen Partys dann sowieso wieder Alkohol konsumiert werden und es geht darum, irgendwie möglichst gute Stimmung zu haben und dann wird der Alkohol wieder positiv. Also es ist für mich auch nicht ersichtlich, was das für einen Sinn haben soll, dass Alkohol hier so abgefeiert wird und ja, das muss man einfach mal ganz klar sagen. Das verfehlt irgendwie das Format hier komplett, dagegen zu wirken, dass es nicht so rüberkommt, wie das Alkohol das Allergeilste auf der ganzen Welt ist. Also.
Ja, und irgendwie alleine auch in der ersten Folge, die ganzen, also am Anfang geht's natürlich noch bei der Vorstellung der Person, aber so ab der Hälfte der Folge sind auch alle Interviews, die geführt werden, die Leute, die kriegen kaum noch ihre Augen auf. So Angelika, die ist eh schon, ich weiß nicht, was mit der los ist, die ist irgendwie wie auf Valium, sitzt die da so, ist eh so mega gechillt die ganze Zeit, so, ja, und dann gucken wir mal, was gleich passiert und dann trinkt die was und es ist wirklich, als würde man die Geschwindigkeit drosseln von dieser Folge, weil die so langsam redet und irgendwie so ganz langsam nur noch so blinzelt und die Blonde, wie heißt sie, Mel oder so, Mel, Melanie, Melissa, keine Ahnung, die auch ganz krass, die sagt dann auch am Anfang in ihrer Vorstellung, sagt sie schon so, ja, also ich muss auch tatsächlich ein bisschen aufpassen mit Trinken, weil ich bin ganz leicht zu überzeugen und zu motivieren und wenn zu mir jemand sagt, ach komm, wir trinken jetzt noch einen und noch einen, dann sage ich halt, ja klar, mache ich mit, aber ich bin dann eigentlich meistens schon total besoffen und genau das passiert da auch, die ist halt komplett matschig am nächsten Tag und kriegt ihre Augen kaum auf. Ja. Irgendwie ist das auch nicht zeitgemäß in dem Sinne, weil man sich dann automatisch zurückversetzt in diese We Love Lorette Zeit fühlt. Aber dann denkt man sich so, ja, aber das war halt damals so. Das ist halt irgendwie 11 Jahre her und jetzt sind wir doch irgendwie ein bisschen doch in einer anderen Zeit, auch was Reality angeht.
Ja, und das ist ja nicht im Ansatz so gut gecastet. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Casting gab oder ob man einfach nur irgendwelche Leute genommen hat, die sich halt als erstes gemeldet haben. Weil, genau, weil also wer meldet sich denn überhaupt für diese Sendung, die wirklich in einem also produktionellen Zustand ist, wo man eigentlich fast sagen muss, ob das nicht besser auf YouTube oder auf TikTok stattgefunden hätte, so dieses ganze Format. Also du hast ja keine Reality-Situation so richtig. Deswegen erinnert es auch so stark an Wheel of Lorette, weil es keine sozusagen verbauten Kameras gibt, sondern es stehen immer zwei Kameramänner im Set rum und gehen dann immer mit den Leuten ins Haus rein und stehen dann da wirklich immer so in nächster Nähe, während sich irgendwelche Sachen abspielen. Und das ist halt auch jetzt nicht förderlich dafür, dass es alles so super natürlich wirkt, was da passiert. Und wie gesagt, der Cast alleine, das sind halt einfach Leute, die sich nicht besonders auszeichnen durch irgendwie eine interessante Art oder irgendwas, sondern es sind einfach nur teilweise Vollproleten, so, keine Ahnung, also so Ben, der Immobilienmakler, der gleich mal reingeht mit, ich habe jede Woche ein paar One-Night-Stands, das ist ein kleines Hobby von mir. Dann haben wir Sudem, die einfach nur das Ziel hat, jeden Typen geil zu finden da drin, genannt Puma übrigens. Dann haben wir Julian, den du schon gesagt hast.
Das verstehe ich auch nicht. Warum haben die alle sich auch so komische Namen selber gegeben?
Also, Tom Tequila meinst du, oder?
Tom Tequila, Tom kommt rein und sagt, hi, ich bin Tom Tequila. Und keiner hinterfragt es so richtig und sagt, ah, okay, warum Tequila? Ja, ich trinke das halt gern oder ich mache gern Party, sagt er dann. Dann kommt noch dieser andere Chris, wo ich auch gar nicht verstehe, wurde der gezwungen, da zu sein? Was? Wie ist der da hingekommen?
Er ist ja der Einzige, der wirklich aus dieser Suppe an selben Menschen komplett rausragt. Und das ist auch das Einzige Interessante an der Sendung, wie er da drin, also wie er es in die Sendung geschafft hat, würde mich interessieren. Also es ist vermutlich so, dass sie ihn angeschrieben haben und nicht andersrum. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Nee. Weil die haben den gesehen bei TikTok, das ist so ein halb, also wirklich auch nicht besonders innovativ, was er da macht und auch nicht besonders erfolgreich, da 12.000 oder so, ne? Das ist halt so ein Mikro-Influencer, der aber ganz groß hinaus will. Und das haben sie wahrscheinlich gesehen und haben gesagt, okay, wir hätten noch einen Platz, so nehmen wir einen TikToker, der hat doch da bestimmt Bock drauf. Und dann haben sie den angefragt, dass der aber überhaupt nicht in die Sendung passt und vermutlich auch nicht das Ziel hat, Partyworker zu werden. Das glaube ich überhaupt, also wieso sollte der das Ziel haben? Der hat offiziell gar keinen Bock auf die Sendung und auf alles, was Party beinhaltet. Nee. Das sagen zumindest die ersten zwei Folgen, die ich jetzt von ihm gesehen habe. Und dann.
Er hat auch generell keinen Bock, mit anderen Leuten in einem Haus zu wohnen. Ja. Geschweige denn, mit welchen in einem Zimmer zu schlafen. Weil er sagt von Anfang an, eigentlich ist das hier gar nicht mein Ding. Ich hasse Menschen, ich bin morgens schlecht drauf, ich kann es gar nicht ab, wenn ich direkt angelabert werde morgens, ich muss erst mal alleine sein. Dann gucken die sich das Haus an, was auch relativ, also für so eine Sendung ist man auf jeden Fall mehr Platz gewöhnt, würde ich jetzt mal sagen. Und da sucht er sich dann das eine Zimmer aus, wo halt ein Doppelbett drin steht und sagt dann so, yo, das ist mein Zimmer. Und die anderen so, nee, du musst leider mit jemand zusammen in einem Bett schlafen. Er so, was, das geht nicht. Ich brauche ja meinen eigenen Platz, irgendwie mein eigenes Zimmer. Und dann in der zweiten Folge kommt auch noch raus, dass er anscheinend mit Licht schlafen muss. Was ja,
Moment,
das macht ja gar keinen Sinn.
Du hast ja natürlich, finde ich, den für mich besten Cliffhanger des bisherigen Jahres verpasst, weil es ging der Cliffhanger von Folge 1 zu 2. Und wir wissen, das ist der wichtigste Cliffhanger eigentlich in der kompletten, also in jeder kompletten Serie, weil man gerne mal einfach nur eine Folge schaut und dann raus ist. Am meisten Leute steigen nach der ersten Folge aus. Und die haben sich überlegt, der geilste Cliffhanger von Folge 1
nicht
zu 2.
Nicht mit uns, haben die sich gesagt.
Folge 1 zu Folge 2 ist, er wird mit ein bisschen Alkohol übergossen und jetzt bricht er auf in sein Zimmer und ist bockig. Und das ist dann Folge aus, wie geht's weiter? Also das ist wirklich der Höhepunkt, auf den diese Folge 1 sich auf die Fahne schreibt. Hier müssen wir stoppen, weil da wollen die Leute unbedingt weiterschauen, wie jetzt dieser Chris aka China Maddox,
wie er da
reagiert. Also das ist wirklich auch dramaturgisch ganz große Schule, was die hier auspacken. Ja, und
wie das auch geschnitten wurde, es war so geil. Die machen da so Party und Tom Tequila will sich dann als nächstes auf den Tisch legen, wo natürlich ganz viele Drinks draufstehen. Und der Drink von China Maddox ist dann halt runtergefallen auf seine Hose. Und dann war immer so Slow-Mo. Und die Musik. Ich bin so, was ist das jetzt?
Also ein bisschen kann ich mir eben erklären, warum sie es gemacht haben, weil es ist von allen Konflikten und es gibt so ein paar, aber es ist der einzige, den sie auf Kamera haben. Das ist halt auch das Problem.
Ja, genau, die anderen ganze Streits, die in der Nacht sich abgespielt haben, die werden ja nur nacherzählt, wo ich so dachte, ja, Leute, ihr müsst da mal noch ein paar Kameras irgendwo hinhängen, das kann doch nicht sein,
die dass ganze da Folge übrigens zwei. Was abging. Die ganze Folge 2 können wir nicht nachvollziehen, weil keine Kamera dabei ist bei dem, was sich da abgespielt hat. Also, wie du schon gesagt hast, China Maddox ist jemand, der mit Licht schläft. Und das fällt dann in der ersten Nacht auf. Und dann gibt's noch eine Situation, wo er irgendwie laut die Tür, durch die Tür geht oder sowas. Und es hängen null Kameras nachts irgendwo. Die schlafen komplett alleine und dann muss es...
Die Kameramänner schlafen auch, aber woanders.
Ja, muss es alles komplett nacherzählt werden, was jetzt genau der Fall war, wer hatte das Licht an, wo hat er mit dem Rucksack geraschelt und so. Und es dauert alles ewig lange und man selber kann sich gar kein Urteil darüber bilden, weil man einfach nicht das kann. Also man war nicht dabei, man hat gar keinen Anhaltspunkt, wie man diesen Streit beurteilen soll. Und trotzdem dreht sich da irgendwie 60% der zweiten Folge drehen sich um diesen Lichtkonflikt. Das ist alles so. Ja gut, dann, also wollt ihr wirklich eine Reality-Show machen oder, keine Ahnung, was soll das jetzt genau werden? Also, wenn wir gar nicht mit der Kamera überhaupt dabei sind, dann können wir uns die Fernsehsendung auch sparen. Also, das ist halt, mein Gott, also, ja, ich weiß nicht, wie viel wir sonst noch sagen sollen. Es wird dann auch ein bisschen geflirtet, ne? Es gibt hier Ben und Mel, die natürlich dann von Beginn an schon da aufeinander sitzen und dann auch, ist ja auch Teil dieses Lichtkonflikts, weil die beiden dann in dem Stockbett schlafen quasi oben drüber.
Ja, im Doppelstockbett finde ich auch so geil, dass sie da einfach in so einer Sendung so ein Doppelstockbett haben. Das ist halt wie vors Haus Rampensau eigentlich.
Normalerweise würde man sagen, so jemand wie Tom Tequila ist ein Lichtblick in so einem Format, aber ich finde den auch unwitzig und irgendwie voll Panne, so mit seinem Cash Daddy Iconic und so. Keine Ahnung, es ist auch überhaupt nicht ikonisch, was der macht. Ich kann mir richtig vorstellen, dass der so Dauerbewerber bei Prince Charming ist und halt einfach nicht genommen wurde, weil er einfach zu uninteressant ist.
Aber das Gefühl kriegt man halt von jedem Einzelnen da drin, dass man immer so denkt, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie auch die Mädels, dass die sich bei Are You The One beworben haben oder dass da irgendwie Bock drauf haben, irgendwo zu sein und Party zu machen. Und es hat halt leider nicht ganz gereicht. So, das ist irgendwie leider so der Eindruck, der am Ende bleibt.
Leider können wir hier nicht sagen Empfehlung, aber wir hatten ja letztendlich schon jetzt auch eine spaßige Besprechung. Deswegen irgendwo hatten wir dann doch unsere Unterhaltung wahrscheinlich, aber halt nicht aus den Gründen, die Show gerne hätte.
Ja.
Dann gehen wir in die News und bleiben bei Join, weil vielleicht ist ja die nächste Show für uns was. Und ich finde auch, dass das ganz gut klingt. Habe ich aber damals auch bei Party Workers gesagt. Und zwar Kelvin am Goldstrand heißt die Sendung, weil Kelvin Kleinen bekommt seine eigene Join-Show. Und das ist ja spannend, weil erstmal würde man denken, RTL Plus hat er dadurch irgendwie Exklusivvertrag oder so. Anscheinend nicht. Vielleicht hat Join hier ein paar Euro auch mehr gezahlt. Ab dem 6. Oktober... Freitags in Doppelfolgen, insgesamt 10 Folgen, da wird Kelvin versuchen, am Goldstrand der Partykönig zu werden. Also das Format begleitet Kelvin Kleinen dabei, der sich vorgenommen hat, Partykönig vom Goldstrand zu werden. Gemeinsam mit 3 Promotern will er in der Sommersaison 2023 das Geschäft mit Partytickets ankurbeln. Aber eins ist trotz blauem Himmel und Meeresrauschen klar, der Ticketverkauf ist ein umkämpftes Business und der Goldstrand gepflastert mit allerlei Verführungen, wird hier angekündigt.
Okay. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß immer nicht, wie viel Kelvin ich vertrage. Weil das ist ja dann wirklich, wenn das wirklich seine Sendung ist und die Aufmerksamkeit nicht noch ein bisschen auf andere verteilt wird, dann weiß ich nicht, ob das so an Sympathiepunkten zuträglich ist.
Das weiß ich auch nicht, aber grundsätzlich das Konzept, ich will mir irgendwas aufbauen im Ausland, ist ja allein schon aufgrund der Auswanderer, ne, gut bei Deutschland, irgendwie vielversprechend. Also ich kann es mir erstmal ganz gut vorstellen. Auch, wie gesagt, immer diese Party-Locations, ich bin da Fan davon, auch wenn ich nicht in Real-Life Fan davon bin, aber so eine Show schaue ich mir grundsätzlich gerne an. Wie gesagt, dachte ich auch bei Party Workers. Aber hier scheint es ja wirklich auch dann ums Aufbauen zu gehen und auch um Kelvin vielleicht mal als Geschäftsmann zu erleben. Auch muss ja hier dazugehören. Plus diese Ankündigung mit den Verführungen, das ist eher das, was mich so ein bisschen abschreckt. Also, dass dann da auch sehr stark so Dating-Zeug auch beigemischt wird, wo man jetzt weiß, Kelvin sucht keine Freundin. Also, ja, natürlich nicht. Das ist ja nicht sein, also, dann hätte er irgendwie 2-3 Jobs weniger, wenn er das tun würde. Ich finde, das ist so ein bisschen der einzige Wermutstropfen an der Ankündigung. Ich würde mir so eine Kelvin Goes Business Sache würde ich mir anschauen.
Ja.
Auch am Goldstrand. Das finde ich irgendwie auch ein gutes Setting mal. Noch nicht so abgenutzt auch. Wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Also da würde ich jetzt schon mal sagen, würde ich mal reinschauen, wenn es soweit ist. Dann auch Join. Erste News zur österreichischen Version, muss man mittlerweile ja sagen, von Forsthaus Rampensau.
Yes.
Gerade weil du hier bist, auch großer Fan natürlich. Da gab es ja das erste Paar, das bekannt ist, ne?
Mhm.
Und zwar geht's los mit Forsthaus Rampensau Staffel 2 ab dem 12. Oktober. Das erste Paar, das bekannt ist, hat einen Promi-Big Brother-Hintergrund, allerdings nicht in derselben Staffel, glaube ich zumindest. Nee. Daniel, Crazy Dani, Köllerer, wird er hier angekündigt. Und Kati Spatzi Lugner. Die beiden sind in einem Team und treten gemeinsam an im Forsthaus Rampensau.
Aber die sind nicht zusammen, oder? Nee.
Ich glaube auch nicht. Nee. Also so verstehe ich das ja auch. Also steht zumindest ja auch nicht drin, dass die ein Paar sind.
Finde ich gut.
So ein bisschen auf den deutschen Markt sind es zwei österreichische Promis, mit denen ich noch was anfangen kann. Ne? Also,
ja,
aber stimmt. Das will man ja auch manchmal gar nicht, ne? Also dass man mit den Promis was anfangen kann. Also vor allem bei Forsthaus Rampensau erwarte ich mir persönlich, und ich hoffe, dass es eben dann nicht nur so weitergeht hier mit so deutschlandaffinen Österreichern, sondern ich hoffe auch, dass da Leute von Tinder-Reisen oder wo auch immer von irgendwelchen Formaten herkommen, von denen wir noch nie was gehört haben und die dann uns in die Reality-Blase in Österreich so ein bisschen einführen, wieder wie in Staffel 1.
Daniel Köllerer und Kati Lugner finde ich jetzt auch nicht irgendwie die großen Stars in Deutschland. Also man kennt die halt so ein bisschen, dadurch, dass sie auch bei Promi Big Brother waren. Aber ist jetzt, also ich finde jetzt nicht, dass man die irgendwie schon in- und auswendig kennt.
Nee, das nicht, auf jeden Fall nicht. Aber wie gesagt, allein schon die Kombi, weil sie so weird ist. Also ich weiß nicht, ob die Best Friends sind oder wie die irgendwie zueinander stehen.
Ja, aber das finde ich dann auch schon wieder spannend irgendwie. Ja. Dass man jetzt so sagen könnte, ja, sind die wirklich befreundet? Oder ist es eher so ein, ja, also wir haben uns mal irgendwie auf 1-2 Events gesehen und da haben wir uns gleich direkt gut verstanden, weil das finde ich dann auch irgendwie lustig, wenn so, ja, Leute so tun wollen, als ob.
Love Island hat seinen Co-Moderator bekannt gegeben. Durchaus überraschend, würde ich jetzt mal sagen. Olli P. ist der Co-Moderator neben Silvi Mais.
Warum?
Warum? Ja.
Das war meine erste Frage, die ich hatte, als ich das gelesen habe.
Ja, meine auch. Er wird die Stimme der Zuschauer, wird sie ja auch genannt. Also es soll ja ein verstärkter Fokus sein auf die App und auf ZuschauerInnen-Interaktion. Und keine Ahnung, wird es bestimmt einigermaßen gut machen. Er hat jetzt keinen Love Island Background. Er hat einen Reality TV Background, denn er hat ja bekanntermaßen die 5. Staffel von Big Brother co-moderiert, neben Ruth Moschner damals, auch bei RTL 2. So, wenn man das, also in seinem Lebenslauf steht schon mal RTL 2 und Reality auf jeden Fall. Deswegen, ja, sollte er irgendwie hinkriegen und mein Gott, er ist sympathisch, deswegen habe ich jetzt auch nichts dagegen, ehrlich gesagt, aber
nee,
es ist einfach
ich auch
ein bisschen
nicht, aber
random.
Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, wie die das dann einbringen wollen in die Sendung. Weil irgendwie stand da ja dann auch, dass er dann auf Social Media guckt, was die Leute so posten und die Meinung der Leute irgendwie mit einfließen zu lassen. Und das will ich aber eigentlich nicht in der Hauptsendung haben. Also, also weiß ich nicht, irgendwie, das passt doch gar nicht in die Sendung rein, oder? Weil dann ist es ja irgendwie wie Promi Big Brother oder so.
Es ist ja die Frage, ob die KandidatInnen wissen oder dann quasi gespiegelt bekommen durch irgendwelche Posts, wie sie gerade wahrgenommen werden oder so. Das ist ja bei Promi Brother schon nicht so. Aber es klingt ein bisschen so, als wäre das auch Teil des Ganzen. Ne? Also die App natürlich hat Einfluss.
Aber das will ich gar nicht. Gar nicht will ich das. Ich will es wirklich gar nicht. Und ich will auch nicht, dass dann quasi Silvi und warum nenne ich die jetzt noch beim Vornamen? Wow, als wäre es meine Freundin. Silvi und Olli, dass sie dann da immer dann so zwischengrätschen quasi in die Sendung und dann immer noch so moderieren, weil eigentlich so viel Moderation gibt's ja bei Love Island nicht. So, da wird ja einfach zusammenfassend gezeigt, was da so passiert. Und ab und zu kommt dann Silvi Meister rein und dann wird irgendwie neu verkappelt oder so. Aber so dieses, ich habe da ein bisschen Angst, dass dann irgendwie zwischendrin quasi wie bei dieser Live-Promi Big Brother, dass dann ständig da irgendwie Oli P. reinschneit und dann irgendwie den Zuschauer so sagt, ja, ich habe mal ein bisschen geguckt, was ihr so für, so, nee, das will ich da gar nicht haben. Da können sie irgendwie Aftersun meinetwegen draus machen, was ja auch nicht so gut, also weiß ich nicht, wie das gelaufen ist, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es der große Renner war damals. Und könnte irgendwie
mit Jimmy Blocksenknechts?
Ja, oder? Mit Jimmy Blue, was auch völlig random war und der auch irgendwie unlustig war. Dann sollen sie wenigstens versuchen, das irgendwie nochmal so auf den Weg zu bringen. Aber nicht jetzt hier irgendwie das Format ändern, nur damit Leute im Fernsehen ihre Tweets vorgelesen sehen.
Ich glaube, es geht vor allem um die Montagssendung, auch bei der Oli P-Besetzung. Ich glaube schon, dass die sie großspurig umbauen, diese Montagssendung. Da kann ich mir schon sowas Promi-Big Brother-artiges vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass es täglich passiert so. Okay. Und einmal die Woche kann ich mit sowas leben. Also, weil es ja dann auch ein bisschen trashier wird. Und ich finde es nicht schlecht. Ich glaube auch, dass Zuschauerinteraktion schon immer, auch in den letzten Jahren, Teil von Love Island war. Weil bei den Spielen, ne? Also bei den Spielen gab es ja immer schon so, füge diesen Kommentar mit irgendwie einem Islander da irgendwie zusammen und so. Genau. Also das gab es ja schon immer und deswegen sowas in der Art, glaube ich, werden sie auf jeden Fall natürlich wieder machen. Aber wahrscheinlich dann noch plus zusätzlich, Oli P. steht an einem Laptop und sagt, hier sind die besten Tweets oder sowas. Vermutlich.
Neuer Aaron Troschke einfach.
Ja, wahrscheinlich. Ich bin gespannt auf diese Montagssendungen. Ich bin da nicht so skeptisch, glaube ich. Also vielleicht wünsche ich mir das sogar ein bisschen bei Love Island mehr, dass es so ein bisschen showiger wird.
Ja.
Also einmal die Woche könnte ich es wirklich, kann ich es ertragen, glaube ich.
Ja, also einmal ist okay, aber mehr ertrage ich nicht.
Ja, also Love Island mit einem neuen Co-Moderator. Dann haben wir ja wie bekannt schon ab dem 13. September das Format, auf das wir schon seit Anfang des Jahres uns freuen, und zwar Die Verräter bei RTL. Also es läuft ab 13. bei RTL Plus, ab 20. dann bei RTL. Und jetzt sind die ersten bekannt, die da teilnehmen. Und das war natürlich mit Spannung verfolgt, weil das gibt jetzt natürlich so ein bisschen die Linie vor, an der sich wahrscheinlich auch der restliche Cast orientiert. Vielleicht ist zu dem Zeitpunkt auch schon mehr bekannt. Wir nehmen am Mittwoch auf. Wir haben bisher 7 prominente Namen. Und zwar dabei sind Claude Oliver Rudolf, Christine Urspruch, Anna-Karina Wojcik, Pascal Hens, Florian Fitz, der Rapper Jalil und Susan Sideropoulos. Ist das...
Geil.
Okay. Aber geht das in die Richtung, wo du sagst, okay, ich bin erleichtert, oder bist du eher noch so skeptisch?
Nee, ich bin erleichtert auf jeden Fall. Also das war ja wirklich eine unserer Ängste, dass die dann einfach so sagen, hier irgendwelche Trash-Gesichter, die können jetzt hier mal mitmachen. Und das ist zum Glück nicht der Fall. Also ich bin auch ein bisschen, ich bin dann einfach gespannt in der Sendung, wie sich das Ganze dann so verhält, weil ja jetzt doch relativ viele SchauspielerInnen schon dabei sind. Weil wir wissen ja auch aus dem BBC-Format, dass das immer so ein guter Punkt ist, wo die Leute dann eben super verunsichert sind und dann, oder das eben als Punkt nehmen, um zu sagen, ja, aber Leute, die kann voll gut schauspielern, das ist ihr Beruf und vielleicht spielt ihr uns noch was vor, blablabla. Weiß ich nicht, ich habe keine Angst, aber ich dachte mir dann irgendwie so, vielleicht wird das dann ein relativ großer Punkt, wenn so 3 oder 4 Leute halt Schauspielerfahrung haben.
Kann ich mir vorstellen, also mir ist es jetzt hier fast schon zu schauspielerlastig, jetzt in den ersten Paar. Und auch so Name wie Claude Oliver Rudolph, der ja auch, glaube ich, bekannt ist als irgendwie Bösewicht des Jahrzehnts oder irgendwie, hat er mal so einen Titel bekommen. Ich weiß nicht, der wird es wahrscheinlich nicht sein. Also das wäre irgendwie fast schon zu offensichtlich. Kann natürlich dann so ein Double Bluff sein, dass er dann auch der Verräter ist. Aber ich weiß nicht, von wem, von diesen Leuten erhoffst du dir am ehesten, dass Sonja Zietlow da auf die Schulter tippt und sagt, du bist der Verräter?
Ich könnte mir vorstellen, Christine Urspruch, aber dann auf der anderen Seite, also ich würde gerne sehen, wie die das macht.
Ja.
Aber ich denke mir halt, die ist halt wirklich mit die bekannteste von den Leuten da.
Aktuell.
Aktuell, genau. Und ich weiß nicht, ob das dann irgendwie zu, also ob sie von vornherein zu sehr schon im Mittelpunkt steht, dass Sonja Zietlow dann nicht ihr auch noch diese Aufgabe gibt.
Ich sehe es genauso wie du. Ich finde auch, dass sie die interessanteste wäre, weil sie hat Schauspiel, ja. Plus wird bestimmt unterschätzt so, ja. Aufgrund ihrer Größe und Alter und so. Im britischen Original war ja eine ähnliche Person dann auch ganz gut, sag ich jetzt mal, bei den Verrätern. Also ich finde das auch irgendwie von den Namen am interessantesten. Ich kenne Jalil nicht, also keine Ahnung, habe ich jetzt nicht vor Augen, zumindest wie er hier das angehen würde. Anna-Karina kann ich mir nicht vorstellen, Pascal Hens kann ich mir gar nicht vorstellen, auch als Verräter. Ja, und Susan könnte auch vielleicht interessant sein, aber naja, wir müssen abwarten, aber auf jeden Fall.
Ja. Nee.
Geht's in eine richtige Richtung, da stimme ich dir auf jeden Fall zu und ich bin auch ein bisschen erleichtert. Trotzdem hätte ich es gerne ohne Promis auch gesehen, damit man halt gar nicht weiß, wie man die Leute einschätzen soll.
Ja.
Aber wenn man sich dafür entscheidet, das so zu machen, dann finde ich, das ist eine gute Riege, mit der man jetzt mal loslegen kann. Es sind noch dann weitere natürlich im Cast, die Hälfte fehlt noch. Mal schauen, wen sie da sich ausgesucht haben. Aber es geht schon mal ganz ordentlich los, würde ich sagen.
Ja.
Dann habe ich, nur damit wir es schon mal gesagt haben, neue Formate aus Österreich und aus den UK. Aus Österreich zuerst, da gibt es das Format Strip Karaoke. Strip Karaoke aus Österreich, keine Ahnung, wie man es auch immer sagen würde. In jeder Ausgabe treten 6 Karaoke-Sängerinnen und Karaoke-Sänger auf die Bühne und präsentieren einen Song. 20 Sekunden nach Start der Gesangsperformance erhalten die Sänger Unterstützung einer verführerischen Tänzerin oder eines verführerischen Tänzers, den oder die sie vorher nicht kannten. Ziel ist es, dass sich die singenden Personen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das ist Strip-Karaoke.
Was ist das? Das klingt irgendwie wie Shibuya damals bei Viva. So aus der Riege klingt das. Und dann kommt so Gülşen Kams. Ja, du hast es geschafft.
Ja, es gab auch mal so eine Show vor, ich glaube, in Corona-Zeiten bei ProSieben, wo so Promis hinter so Pulten standen und dann wurde irgendwie so eine Performance aufgeführt und sie mussten sich alles merken und dann wurden sie so Fragen gestellt zu der Performance. Ich erinnere mich da noch. Das war ohne Publikum, es war nach 2 Folgen schon wieder eingestellt worden. So ähnlich vom Vibe her stelle ich es mir auch hier vor. Aber es ist zumindest dafür gesorgt, dass ein bisschen Supertalent-Flair dabei ist, denn Bruce Darnell ist der Chef der Kritik, wird er hier genannt. Chef der Kritik ist dabei.
Okay.
Und neben ihm sitzt ein weiterer Promi. Und die, was auch immer die dann machen, aber das ist auf jeden Fall die Besetzung des Formats. So, und dann ein neues Format aus den UK. Und das würde ich mir auch schon mal aufschreiben, denn in einem Jahr könnten wir große Fans sein und dann eventuell ist hier fordern schon lange. The Fortune Hotel von ITV. 10 Paare. 10 Paare.
ITV, my love.
Erhalten jeweils einen Koffer, 8 sind leer, einer ist mit 250.000 Pfund befüllt und einer mit dem Early Checkout, mit der Early Checkout Card. Und am Ende jeder Sendung wird dann geschaut, wer hat diesen Koffer mit der Early Checkout Card. Die Person oder das Paar muss das Format verlassen. Und bis zum Ende dieser 10 Folgen oder was auch immer ist nicht klar, wer jetzt diesen Koffer mit den 250.000 hat. Aber es gibt in jeder Folge Challenges, die es andeuten, welchen Koffer man selbst hat. Irgendwie.
Okay.
Ich könnte es mir ganz cool vorstellen. Und es würde dann, der ITV-Chef hat auch gesagt, es ist nicht so, wie es scheint in dieser Show. Also kann ich mir auch, ich könnte es mir ganz spannend vorstellen. Mal schauen, wie das ankommt. Ich wollte nur mal hier gesagt haben, dass das ein Format ist, was uns vielleicht noch beschäftigen könnte in Zukunft. Könnte. Ja, und dann war ich überrascht, dass wir dann doch noch eine Gemeinsamkeit, ohne uns abzusprechen, jetzt haben in dieser Woche. Und zwar haben wir beide, von mir ist es nicht so verwunderlich, die Schiedsrichter-Doku geschaut in der ARD-Mediathek. Unparteiisch, Deutschlands Elite-Schiedsrichter heißt es, ja. Und du hast mir vor der Sendung gesagt, dass du da auch reingeschaut hast in eine Folge.
Ja, aber ich wusste wirklich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es existiert. Also es war völliger Zufall, weil ich einfach das Programm hab laufen lassen und dann bin ich da so reingerutscht.
Welches Programm war das?
Leichtathletik-WM, weil ich natürlich eine super sportliche Person bin, die sich auch in ihrer Freizeit dafür interessiert. Nee, also ich gucke das einfach gerne, weil, weiß ich nicht warum, ich mochte Sport nie so, also vor allem kein Leichtathletik, weil ich da mal schlecht war, aber ich gucke das immer gern.
Ja, es ist irgendwie, ich finde es auch immer ganz geil, wie das so dramaturgisch ist. Also irgendwie ist geil, dass man vom einen Wettkampf zum anderen immer so springt. Ja, und dann müssen die auch immer warten, bis die Fernsehkamera dann da ist, bis dann einer springt und so. Also dass man halt so eine möglichst geile Abwechslung eigentlich hat. Ne? Also dann ist man hier beim Sprint dabei, dann geht sofort wieder zu den Diskuswerfern, dann hier wirft dann der Deutsche irgendwie noch den Speer und so. Und es ist immer so eine geile Abwechslung im selben Stadion immer.
Ja, genau.
Also ich mag das irgendwie auch ganz gerne, ja. Und dann bist du dran geblieben bei der Schiedsrichter-Doku. Kannst du dich noch erinnern, was in deiner Folge passiert ist, die du gesehen hast? Weil dann kann ich mich in etwa orientieren. Oder war das einfach die erste Folge?
Das war einfach der Anfang, ja. Die erste Folge, wo es auch um diesen Dennis
Altekin,
ja. Genau. Um den ging es da viel und dann
Eröffnungsspiel der Bundesliga, ne?
Genau, wurden da immer so verschiedene begleitet.
Es ist auch ganz gut abgegangen auf TikTok, weil diese Clips, wo Schiedsrichter verkabelt sind und so, gab es vor ein paar Jahren schon mal so eine ähnliche Doku und die ging auch mega ab bei TikTok und überall in Social Media, weil es halt einfach voll interessant ist.
Ich liebe das.
Ist voll geil, ne? Also diese Einblicke, wie die dann miteinander reden, wie auch die Spieler mit den Schiedsrichtern reden, worum es dann geht und so, das ist einfach mega interessant. Ich würde mir ehrlich gesagt das immer wünschen, dass sie immer verkabelt sind, so, dann würde ich Fußball auch noch viel gerne gucken, wenn es immer die Möglichkeit gäbe, den Schiedsrichterton anzuschalten.
Ja.
Ist ja voll geil einfach. Aber wahrscheinlich wird es dann auch irgendwie was ändern am Spiel, dass dann die Spieler irgendwie dann ganz anders reden mit denen, wenn das immer so wäre. Aber es ist irgendwie sehr reizvoll, das mal zu sehen. Und es gibt dann so wenige Szenen, wo das passiert. Aber immer wenn es passiert, dann freut man sich irgendwie immer, weil halt auch Dennis Altekin einfach ein cooler Dude ist so, ne? Also das wusste ich schon davor. Du hast ihn wahrscheinlich zum ersten Mal erlebt.
Ja, ich hatte keine Ahnung. Ich wusste auch, für mich war das wie so eine völlig neue Welt. Ich habe wirklich gar keine Ahnung so von Fußball, außer die absoluten Basics. Und dann wurden ja teilweise da auch so Schlagzeilen eingeblendet, also Zeitungsartikel und sowas. Und da ging es ja dann teilweise auch richtig um die Schiedsrichter. Und das für mich war das völlig neu. Das ist bestimmt völlig dumm, dass ich das sage, aber ich wusste nicht, dass die auch so bekannt sind und dass dann einfach so Journalisten dann so schreiben, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Name ein, aber irgendwie so Paul Müller, bla bla bla, wurde von Fußballer beleidigt oder irgendwie sowas. Also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das irgendwie auch so groß diskutiert wird, sowas.
Hier mal die so privat zu erleben, dann auch in die Kabine mitzugehen und dann eben auch auf dem Spielfeld vor allem, das ist halt schon interessant. Man muss natürlich sagen, bei solchen Dokus, die machen das natürlich nicht umsonst, sondern es ist natürlich auch mal so ein bisschen PR, ne? Also der DFB ist ja dann auch der Chef von den Schiedsrichtern und so weiter, der muss dem natürlich auch stattgeben und der DFB gibt selten irgendwas statt, was dem DFB in irgendeiner Weise schaden könnte. Aber da ein Verständnis herzustellen, wie Schiedsrichter zu ihren Entscheidungen kommen, wie hart die Arbeit auch ist natürlich, diese Vorbereitung, ne, dieses Camp, wo die dann da...
Ja, alleine diese Trainingscamps, da war ich auch so, wo sind die jetzt? Was passiert da gerade? Das sieht irgendwie aus wie bei White Lotus oder so, wo die da in dieses komische Resort da fahren. Das hätte ich, also ja, wie gesagt, ich habe da wirklich gar keinen Einblick gehabt.
Ja, weil natürlich, die müssen ja auch super fit sein, ne, und müssen auch diese ganzen Tests bestehen, dass die da noch einfach in der Lage sind, auch körperlich das zu pfeifen, weil die eben dann deutlich älter sind als der Durchschnittsspieler natürlich. Wenn man da weiterschaut, gibt es auch irgendwann auch Frauen, die man dann auch sieht, also Frauenschiedsrichterinnen natürlich und so. Das ist dann auch noch ganz cool, weil man auch so ein paar Spielszenen damit bekommt, auch wie da gesprochen wird auf dem Spielfeld. Das ist eben auch nicht so nett, wie man das jetzt dann vielleicht denken würde vom Frauenfußball. Ja. Deswegen kann man sich das, glaube ich, gut anschauen. Wirst du jetzt noch weiterschauen oder belässt du es bei der einen Folge und sagst, okay?
Nö, ich glaube, ich gucke noch ein bisschen.
Das ist mal ein Wort.
Ja.
Sehr gut, dann schaust du weiter und ich habe die schon ganz gesehen und kann sagen, auf jeden Fall lohnt sich. Jetzt gehen wir noch in ein Spiel und in eins, das immer sehr viel Spaß macht, denn wir dürfen kreativ sein und dürfen uns bei Wikipedia austoben, denn wir reden jetzt hier wieder über Wiki und die starken Shows, beziehungsweise wir spielen das und das beinhaltet ja, dass ich gleich random auf Wikipedia drücke und dann müssen wir daraus ein TV-Format entstehen lassen und das tue ich jetzt auch. Ich drücke jetzt auf zufällig und lasse dir das dann zukommen und dann wirst du gleich sehen, warum ich auch jetzt schon gelacht habe. Ich glaube aber, dass es in dieser Woche machbar sein wird. Ich habe mir noch nichts durchgelesen, ich kenne nur die Überschrift. Und jetzt siehst du es auch, oder?
Ja.
So, dann.
Ach du Scheiße. Das sag ich, glaube ich, immer, wenn wir das spielen.
Ja.
Ja, also unser Artikel ist Rettighofen. Ein Ortsteil der Gemeinde Oberstadion, was mir auch nichts bringt, weil ich nicht weiß, wo Oberstadion ist. Im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg.
Also Rettighofen, ein Ortsteil der Gemeinde Oberstadion im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg. Der Weiler liegt im Reutibachtal nordwestlich von Oberstadion, wohin der Ort auch geschichtlich immer gehörte.
Das ist komplett verwirrend, diese zwei Sätze irgendwie. Wer ist der Weiler? Warum ist da auf einmal das Reutibachtal? Warum heißt das alles wie in so einem Comic, Pumuckl-Geschichte irgendwie?
Also der Weiler ist eine kompakte ländliche Wohnsiedlung aus wenigen Gebäuden.
Okay.
Ein Weiler ist kleiner als ein Dorf, aber kompakter als eine Rotte und größer als eine Einzelsiedlung. Weiler waren in der Regel nie politische Einheiten.
Ich habe gerade das Gefühl, als würde ich irgendwie eine andere Sprache hören. Das ist ganz komisch.
Und das Reutibachtal ist ein Bach des Alpenvorlandes im Landkreis Biberach im Alb-Donau-Kreis.
Ah, da war ich sogar mal. Okay.
Am Reutibach direkt oder in Biberach?
Nee, in Biberach.
Ja, also der Biberach ist mir auch ein Begriff.
Ja, was machen wir da draus?
Ja, das ist die Frage.
Also, vor allem, da steht auch, das ist auch alles, was da steht. Ja. Da steht nichts.
Nee, es gibt noch Weblinks unten, da öffnet sich dann so ein PDF und da sind so ein paar Felder eingezeichnet und da steht Hölle.
Haben wir irgendein Höllentor geöffnet jetzt oder so?
Hölle, Fuchs, Lochsöcker, Ebene und Grunzheim, Sägenecker. Achso, das sind alles Äcker. Also Rettighofen ist wirklich anscheinend 7 Felder, sag ich jetzt mal. Und mehr ist es nicht. Also, weiß nicht, ob da überhaupt jemand wohnt. So sieht es zumindest hier nicht aus.
Das ist ja echt das Schlechteste, was wir seit langem in diesem Spiel hatten.
Ja, also ich erinnere mich gleich an 2 Sachen.
Nein, ich habe eine Idee.
Oh, dann erst du.
Wenn da sowieso nichts los ist und es einfach nur aus irgendwelchen Feldern besteht und der Weiler gar nicht in Rettighofen ist, sondern irgendwo anders, dann würde ich doch mal vorschlagen, würde ich da eine Sendung wieder aufleben lassen, die damals nicht ganz gut weggekommen ist, nämlich Nutopia.
Ja.
Dann könnte man die auch einfach Rettighofen nennen, weil ich finde, das ist schon griffig genug als Titel.
Rettighofen, ja. Es gab zuletzt ja diese eine Sendung, wo ein Bürgermeister in Spanien doch da irgendwie Leute gesucht hat, die seine Ortschaft wieder aufpäppeln sozusagen. Ja. Und da sich irgendwie ansiedeln, irgendwelche deutschen Auswanderer. Daran habe ich gedacht. Dann habe ich gedacht an ProSieben, die mit diesen 2 Kleinstortschaften, Jumbo Schreiner in der einen und Sonja Kraus in der anderen, die dann gegeneinander gekämpft haben. Daran habe ich gedacht und an Utopia und an so ein Tough-Experiment. Wir beleben eure Ortschaft. Und dann kommt da so eine flippige Jungreporterin da in diese Ortschaft und redet dann mit den 3 Bauern und die müssen dann irgendwie so einen Wettstreit machen, so auf dem Feld oder sowas. Ja. Wie, kennst du noch The Hottest Girl Around?
Bei TAF.
Fürchterlich, ganz fürchterliche Rubrik, wo dann die eine von Corinna von TV Total.
Ja.
Wo die mit so einem Mikro durch so eine kleine Ortschaft gegangen ist und dann an Häusern geklingelt hat und so erwachsene Familienväter gefragt hat, wer ist denn the hottest girl around? Und die haben dann teilweise einfach so, ja, die 16-jährige Viola von nebenan.
Nein.
Die ist relativ hübsch. Und dann,
ist Corinna. Nein, illegal.
Ja, genau. Und dann ist Corinna von Rudolf 49, Familienvater, zu der Person gegangen, zu Viola, hat bei der geklingelt und hat gesagt, so, der Rudolf hat gesagt, du bist mega hot, willst du nicht bei uns in der Dorfkneipe zum großen Schönheitswettbewerb vorbeikommen?
Ich sehe es gerade.
Kennst du es gar nicht?
Das erste Bild, da stehen die im BH. Was ist denn das?
Ja.
Ach
ja.
Du Scheiße.
Und das war irgendwie 2007, 2008 oder so, ne? Das ist...
Ich bin richtig geschockt.
Ja. Sowas gab's. Und sowas in der Art stelle ich mir auch vor, natürlich aus dem Jahr 2023, aber dass da irgendwie eine flippige Jungreporterin das Dorf wieder aufpäppelt und da irgendwie so einen Wettbewerb veranstaltet.
Also ich hätte schon Bock auf so ein bisschen Reality-TV. Aber das Ding ist natürlich, wenn die Leute, die da irgendwie in der Umgebung wohnen, super langweilig sind, dann bringt es
also
ja
nicht Weiler, sondern Langweiler quasi.
Langweiler aus Weiler, Nähe Rettikofen. Ja, die müssen da, man Nähe müsste denen schon irgendeine Aufgabe geben. Man müsste denen schon irgendeine Aufgabe geben. So, wer baut am schnellsten ein Tiny House oder irgendwie sowas. So irgendwas mit Tiny House, weil das geht ja auch immer noch ab wie sonst was. Warum auch
das
immer.
Stimmt.
Die Leute lieben Tiny Häuser nach wie vor.
Aber die Kandidaten sind quasi die vier Leute, die da wohnen, oder wie? Oder sind es externe Leute? Ja.
Ich weiß nicht.
Das wäre natürlich geil. Man könnte sagen, ganz Rettichhofen tritt an. Ne? Also es kann wirklich die Grundgesamtheit von Rettichhofen tritt an. Alle zwei Familien.
Das ist so dumm.
Was ich mir gerade auch denke, man könnte ja, weil man eben so wenige Leute hat, man könnte wirklich nicht Frauentausch, sondern Ortstausch machen. Also man sucht sich einen ähnlich kleinen Ort irgendwie in Norddeutschland mit genauso vielen Einwohnern und lässt die für einen Monat die Ortschaft tauschen. So.
Das ist mega gut. Genau, das ist gut. Und dann, aber machen die dann da auch irgendwas? Müssen die dann irgendwie so
sprechen?
Rausfinden.
Da hast du dann irgendwie ganz andere, die müssen dann sich erst an diese neuen Maschinen und sowas gewöhnen und so.
Ja, die müssen dann die ganze Zeit irgendwelche Dächer aus Stroh bauen und so.
Ja, weil auch, da kannst du Klimawandel einbauen, da kannst du auch regionale Unterhaltung ist ja immer auch immer, gerade im Öffentlich-Rechtlichen auch immer gesucht, ne? Also Regionalität stärken und so weiter ist alles gesucht, deswegen, ich kann es mir gut vorstellen, dass das auch durchaus ein öffentlich-rechtliches Format, ehrlich gesagt, ist. Ich schreibe das direkt mal auf.
Ja, habe ich auch
im Kopf. Ja, also man muss es, glaube ich, gar nicht so trashy machen. Es ist auf jeden Fall, es geht eher so in die Richtung so Experiment, so, ne? Weil man kann eben gute Metaebenen reinbringen. Du hast Klimawandel, du hast Landwirtschaft, du hast Regionalität, Stadt-Land-Gefälle und so. Ich finde das gut. Ich schreibe es mir direkt auf. Das pitche ich direkt in der Sitzung am Montag. Also Ortschaftstausch, so nach dem Motto. Irgendwas Griffiges noch als Name, was dir einfallen würde.
Irgendwas mit Village oder so.
Trade my town.
Village People.
Ja, ist gekauft. Müssen wir nur noch die Band überzeugen, dass sie vielleicht auch den Song beisteuern, das Intro. Ja. Dann geben sie vielleicht auch den Namen her. Also Village People machen wir direkt. Village People für die ARD-Mediathek. Das ist doch Village People, schreibe ich mir hier direkt auf. Sehr gut. Wir machen einen Ortstausch. Das Konzept ist also so, dass zum Beispiel die Gemeinde Rettichhofen tauscht mit der Gemeinde Nettichhofen aus Schleswig-Holstein oder so. Und dann hast du da wirklich einen großen Kontrast und hast Regionalität, du hast Klimawandel, du hast Landwirtschaft.
Gegen Süden.
Ja, genau. Und das muss natürlich so einen leichten Challenge-Charakter haben, weil dann wahrscheinlich die Leute, die dann schon noch so mit den Leuten auch interagieren, also irgendwie, keine Ahnung, der Händler, der dem Bauern seine Gerste abkauft, der muss dann schon beurteilen, macht der neue Bauer das jetzt wie immer sozusagen, der aus Norddeutschland jetzt auf einmal in Rettichhofen steht.
Das klingt wie so eine Runde von Siedler, wenn man Siedler spielt und dann irgendwie da seine Wolle gegen Stroh tauschen muss.
Ja, also das ist es doch, ist doch super. Ich finde, das ist eins der besten Formate, die wir je gemacht haben.
Ja.
Sehr gut. Dann kann man gerne auch mit weiteren Formatideen zur Gemeinde Rettichhofen entweder sich melden an bürgermeister@rettichhofen.de. Nee, wobei muss man wahrscheinlich direkt an Oberstadion schreiben, denke ich jetzt mal. Ihr könnt euch melden bei Instagram unter @fernsehen für alle. Kann auch ankündigen, dass Instagram jetzt zumindest zum Großteil in der Verantwortung von Anni liegt. Anni hat sich jetzt den Instagram-Kanal angenommen und wird da ist ab jetzt hauptverantwortlich dafür, hat jetzt diese Tätigkeit übernommen. Man kann auch Nathalie folgen bei X unter @NathalieK, wenn man das möchte. Man kann mir folgen unter @DennisDerDödel bei sämtlichen Plattformen, wo man das also machen kann. Ihr könnt uns schreiben, wenn ihr kein Instagram habt, bei Spotify in den Kommentaren oder ihr hinterlasst uns eine nette Rezension mit 5 Sternen nur bei Apple Podcasts. Und wenn ihr unsere Stimmen nicht ertragt, dann stellt uns mal aus 0,5-fache Geschwindigkeit. Dann haben wir andere Stimmen. Weiß nicht, ob das besser macht, aber das wäre das Rezept dafür. Jetzt sage ich Danke an dich, Nathalie, fürs Dabeisein.
Danke auch.
Immer wieder gerne. Dann in der nächsten Woche vielleicht ein bisschen erste Worte zu Princess Charming. Wir haben ja noch ein bisschen, bis dann unsere Kaiser-Formate losgehen ab Mitte des Monats. Dann schauen wir auf jeden Fall vielleicht nochmal bei Princess Charming davor rein. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir werden uns jetzt direkt mal an die Gemeinde Oberstadion wenden, den ersten Besuch vereinbaren mit dem Bürgermeister. Bis dann.